von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1992.
Anfang November habe ich Sie schon einmal angeschrieben, um zu erfahren, ob Sie Interesse an einem Interview mit einem professionellen Stuntman haben. Leider habe ich bis heute noch keine Antwort von Ihnen erhalten. So ein Brief, den wir vor kurzem hier bekommen haben. Ich denke, die Person wird auch weiterhin keine Antwort von uns erhalten, denn mit professionellen Stuntmans haben wir uns bislang noch nicht rumgeschlagen. Der Gefahr setzen wir uns lieber selbst aus. Guten Abend.
Guten Abend. Übersicht für heute. Strafanzeige bei der Deutsche Bundesbahn. Mannheim, Proteste für den kommenden Samstag angekündigt. Bowang-Kaserne in Freiburg. Volkes Stimme regt sich, oder was? Veranstaltungswoche gegen die Sammellager. KTS-Demonstration am Montag gegen die Umstrukturierung und Absanierung mit H. Demo in Bonn für die Freilassung der Gefangenen. Kurzmeldungen und viele, viele Termine.
Und telefonisch sind wir zu erreichen unter der Nummer 0761. Die Vorwahl für Freiburg dann hier im Studio 31028 und los geht die Post. Staudamm-Projekt in Indien. Im westlichen Teil von Indien liegt ein Entwicklungsprojekt im Narmada-Tal. Dort befindet sich seit 4 Jahren ein Staudamm im Bau, 200 Kilometer lang, 2 bis 4 Kilometer breit. Ein Riesenprojekt also. Weltbank und andere Kreditgeber hauen dort ihre Gelder rein. Die BRD als drittgrößter Weltbank-Einzahler. Sinnlos wird dort Geld verpulvert, sagen die Betroffenen. Über ihre Köpfe hinweg wird entschieden. Vertreibungen, Entrechtungen sind die Folge. Dort leben Stammesangehörige nicht-hinduistischer Volksgruppen, die zu 90% von der Landwirtschaft leben. Vertreibung von ihnen bedeutet Vernichtung der Existenzgrundlagen. Widerstand ist angesagt. Seit 3 Jahren kommt es in der Region zu Protesten, Blockaden. Die Leute, die den Widerstand tragen, haben im letzten Jahr den alternativen Nobelpreis in Stockholm erhalten. Heute Abend ist davon ein Vertreter in Freiburg, spricht zum Widerstand gegen dieses Staudammprojekt. Um 20 Uhr in der Volkshochschule im Zimmer 108. Organisiert wird dieses Meeting von der FIAN, Food First Information Action Network, eine Organisation, die sich das Recht auf Ernährung zum Ziel gesetzt hat.
Nachdem heute die Konferenz in Rio de Janeiro zu Ende gehen soll, mit leeren Worthülsen und dickem, nichtssagendem Papier, kündigt sich die nächste Monsterkonferenz schon seit langem an. Anfang Juli wird es in München soweit sein, die Herren der Welt, ihre Banker und Sicherheitstruppen treffen sich dort zum großen Stell-Dich-Ein und halten den Plausch. Gegen Kundgebungen, Aktionstage und gegen Kongress ist dazu in München angekündigt. Am kommenden Wochenende ist dazu noch einmal in Kassel ein Vorbereitungstreffen, wo sich die Anti-WWG-Gruppen treffen wollen. Das genaue Konzept steht dann an, die Frage der Durchführung von Demonstrationen und Gegenaktionen. In Freiburg trifft man sich am nächsten Dienstag, den 6. also nächsten Dienstag, um 18 Uhr im Infoladen Subito, Clara Straße 73, zu einem Vorbereitungstermin auf Freiburger Ebene. Die Broschüre Blick nach vorn im Zorn ist erschienen, ein Anti-WWG-Info ebenfalls, beides zu erhalten unter anderem im Strandcafé in Freiburg.
Erklärung der kurdischen Europavertretung der ERNK zu der Wiederaufnahme der Waffenlieferung Deutschlands an die Türkei. Zitat: Die Türkei habe versichert, dass sie die deutschen Waffen in Kurdistan nicht einsetzen werde. Das ist der Höhepunkt der Unverfrorenheit. dass Deutschland trotz dieser nackten Tatsachen das Waffenembargo aufhebt und auf die gefährlichen und völkerfeindlichen Beziehungen zu der Türkei beharrt, zeigt noch einmal die Parteinahme Deutschlands im Krieg der Türkei gegen das kurdische Volk. Wir betrachten die PKK als eine gefährliche terroristische Organisation. Diese in der türkischen Presse veröffentlichte Aussage des Generalbundesanwalts von Stahl verdeutlicht eine andere Ebene der schmutzigen und gefährlichen Beziehungen Deutschlands zur Türkei. Auch sind die Angriffe Deutschlands auf das kurdische Volk und seine Führung der PKK nicht neu. Wir möchten hier offen erklären, eine Türkei-Deutschland-Freundschaft, die unsere Realität, unser Land und unsere Rechte verleugnet und unsere Vernichtung beabsichtigt, haben wir gestern nicht akzeptiert, werden es weder heute noch morgen akzeptieren.
In der ehemaligen DDR wird investiert, was das Zeug hält. Einerseits wird verkauft, was die Treuhand verschiebt, andererseits wird gleich das ganze Gerüst neu aufgebaut. Heute ist zu lesen, dass davon insbesondere auch die neuen Kneste betroffen sind, zum Beispiel in Sachsen. 623 Millionen D-Mark braucht das Land, um seine Kneste so richtig an die neuen Verhältnisse anzupassen. Angeblich würden es die zahlreichen Ausbrüche aus den Knästen nötig machen, deshalb wird geklotzt. Auch die Plätze reichen nicht mehr aus. Statt 1.500 sollen es gleich 300% mehr werden, nämlich 4.500, was der Kapitalismus doch für Qualität mit sich bringt. Die Terrorexperten haben mal wieder Probleme. Wie die Blinden laufen sie durch die Gegend und wissen nicht, wonach sie suchen sollen. So jedenfalls beklagen sich die Spezialisten aus dem Bereich des Staatsschutzes. Wir jagen ein Phantom ohne Gesicht. Wir bekommen keine Erkenntnisse über Reisebewegungen mehr. Weder Name noch Herkunft noch Entwicklung sei ihnen bekannt. All das sagt einer, der gar nicht dabei sein darf, der ehemalige Verfassungsschützer aus Hamburg, Josef Horchem. Weil sie nicht wissen, wonach sie suchen, deshalb hielten sich wohl vorgestern auch gleich mal zwei Typen vom Landeskriminalamt in Freiburg auf, um sich die neuen Gesichter zu merken, oder was?
Aus dem Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises Ausländerpolitik. Dieser Arbeitskreis ist eine ultrarechte Tarnorganisation, die unter anderem von einem Peter Bulke aus Bad Krozingen geführt wird. Sie geben alljährlich Berichte über ihre sogenannten Tätigkeiten heraus, in denen sie ihr obskures Treiben bilanzieren. Für das letzte Jahr brüsten sie sich, zwei Anzeigen in die Badische Zeitung gesetzt zu haben, wo sie zum Stammtisch aufrufen. Ein Flugblatt in einer Auflage von 6.000 Stück sei von ihnen verteilt worden. Auch Informationsmaterial hätten sie verschickt und das Spendenaufkommen sei doch deutlich gestiegen. Insbesondere aber werden in der Bilanz ihre Zusammenkünfte beschrieben. Die standen im vergangenen Jahr allerdings unter einem schlechten Stern. Zitat aus diesem Tätigkeitsbericht. Am 25. Oktober kam es zu einer Störung durch Chaoten. Am 23. November sollten zwei Vertreter unseres Arbeitskreises als Gastreferenten auf einer Mitgliederversammlung der Republikaner sprechen. Auch diese Veranstaltung wurde durch extremistische Kräfte, in Klammern antifaschistische Aktion, verhindert. Zunächst war im Radio Dreieckland für eine Zusammenkunft der Chaoten in einer Greta-Fabrik geworben worden. Dort wurde dann zur Bildung einer Menschenkette vor dem Versammlungslokal und zum Einsatz von Stinkbomben gegen die Rap-Veranstaltung aufgerufen.
Mit der Bahn zu fahren ist umweltfreundlich und sicherer, da es weniger Unfälle gibt, vorausgesetzt, dass man Deutsche ist. Aber wenn Frau Ausländerin ist, wird dann das Bahnfahren zu einer lebensgefährlichen und demütigenden Angelegenheit. Wir hören jetzt, was einer ausländischen Frau letzte Woche geschehen ist.
So, das war am Dienstag, am 2. Juni. Wir wollten diesen Zug in Freiburg um 8.36 Uhr mitfahren. Und dann bin ich gegangen mit meiner 3-jährigen Tochter im Arm und folgt meine 2 Kinder, 8 Jahre und 5 Jahre. Und ich habe gesehen, dass der Schaffner noch draußen ist. Seine Tür ist noch offen. Dann bin ich losgegangen und habe meinen Arm gesteckt zu meinem Sohn und er hat das noch geschafft. Und dann, der Zug ist schon losgefahren. Meine kleine Tochter, meine 5-jährige Tochter, war noch da und hat das nicht geschafft. Und dann gibt es Geschrei und meine 2 Leute haben meine Kinder geholfen. Aber sie war dann verletzt. Sie hat sehr viel Kratze in die Beine. Und dann, wir waren im Zug und wir sind immer noch nervös. Dann kommt dieser Schaffner und hat uns angesehen und also wollte mein Personal als Ausweis.
Jemand hat die Bremse, Handbremse gezogen, ne?
Gezogen, ja, richtig. Aha.
Also dazu ist der Zug zum Stehen geblieben, zum Stoppen.
Ja, richtig. Aha. Und ich glaube, das war eine Pakistani,
aha,
dass die Bremse gezogen hat. Und dann der Schaffner wollte meinen Ausweis haben, weil er sagte, er macht eine Anzeige. Er wollte die Polizei rufen, macht eine Anzeige, weil ich den Bahn beschädigt habe. In diesem schrecklichen Ton. Ne? Und ich sagte, ich habe keine dabei. Und außerdem, wieso? Und er fragte, wo ich aussteige. Sagte, hier in Gensingen. Und er sagte, die Polizei, er wird die Polizei benachrichtigen.
Aha.
Und dann, ich sagte, warum haben Sie den Signal gegeben zu fahren? Und Sie haben gesehen, dass ich noch da war. Ich habe Sie gesehen, Sie gucken in diese Richtung.
Aha.
Er sagte, woher soll ich das wissen? Es gibt vielleicht 30 Leute im Bahnsteig. Wo soll ich wissen, dass die Kinder einsteigen wollte? Meine Kollegen haben das gesehen, er sagte, dass sie schuld sind. Dann sprach diese Pakistani und sie sagte, wenn ihre Kollegen das gesehen haben, warum haben sie den Notbremse nicht gezogen? Ich war derjenige, der das gemacht hat. Und dann war er sehr provoziert, der Schaffner, und sagte, halten Sie sich da raus, Sie sind nicht beteiligt. Zu den Frauen, ne? Und hat noch gesehen, sie sind unverantwortlich, so und so und so. Wobei er hat gar nicht gesehen, dass ich ein ganz schwieriges Kind im Arm habe. Und ich war erst gegangen, weil ich wollte die beide unterstützen beim Einsteig. Und dann kommt er wieder und er ist gegangen. Dann kommt er wieder und sagte, dass er die Polizei nicht erreicht hat.
Und also dann hat er euch in Ruhe gelassen.
Ja.
Fürs Mal.
Ja.
Du wolltest Strafanzeige gegen ihn stellen, ne?
Ich habe schon mit dem Anwalt gesprochen. Und sie sagte, das ist vielleicht nicht sehr sinnvoll.
Aha, warum?
Das ist nicht sinnvoll, weil das ist nicht so ernst, was passiert war. Das wäre vielleicht zurück gewesen in die Stadtanwaltschaft.
Aha. Der Anwalt vermutet, dass es nicht akzeptiert wird.
Ja. Und außerdem wird meine Tochter, falls das angenommen wird, wird meine Tochter im Gericht gezogen und auch ich. und sie fragte, ob ich vielleicht diese unangenehmen Dinge durchmachen will.
Aha.
Mhm. Das ist, wenn wir vor Gericht gehen, das ist schon ein ganz komplizierter Prozess.
Aha.
Und sie hat das nicht vorgeschlagen. Was wir machen können, ist diese Dienstaufsicht Beschwerde zu machen.
Aha.
Zu der Bundesdirektion, sie sagte.
Mhm. Gut, und das wird sie ja machen?
Das habe ich vor, mhm, gestern.
Mhm.
Zum Polizei. Und sie sagen, dass menschlich gesehen ist das eine Schweinerei, aber er kann die Anzeige nicht annehmen.
Warum konnten Sie es nicht annehmen?
Er sagte, das ist nicht so ernst.
Es ist nicht nur du bist Ausländerin, sondern auch die andere Frau, ne? Die Pakistani.
Ja, sie ist auch zufällig Ausländerin. Darum, ja. Er hat einfach gesagt, halten Sie sich da raus.
Mhm. Und wie haben die anderen Passagiere so reagiert?
Sie haben gar nichts reagiert.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1992.
Mannheim. Seit zwei Wochen hat sich in einem Mannheimer Stadtteil der Schönau ein Teil der Bevölkerung gegen die dort befindliche Flüchtlingskaserne aufgelehnt und ihren reaktionären Protest auf die Straße getragen. Angefüllt mit Alk und mit dummen Sprüchen tauchten sie jeden Abend vor der Kaserne auf. Gerüchte machten die Runde, Pöbeleien und direkte Angriffe folgten. Bald konnte die Polizei die Kontrolle nur noch dadurch gewährleisten, dass sie das Gelände rund um die Uhr mit Einsatzkommandos bewachte. Letzten Samstag Demonstrationen. Der Oberbürgermeister von Mannheim verbot den Protest kurzerhand, obwohl er zum Schutz der Flüchtlinge gedacht war. Angereiste Polizeieinheiten zerschlugen die Demonstration kurzerhand und knüppelten, was der Knüppel aushielt. Ruhe und Ordnung soll sein, so die Stadtleitung, angeführt von ihrem noch in der SPD befindlichen Oberbürgermeister Gerhard Widder. Nun ist im Grunde in den folgenden Tagen ein generelles Demonstrationsverbot verhängt worden, dessen Aufhebung für den kommenden Samstag bis heute noch unklar ist. Dazu ein kurzer Ausschnitt aus einem Telefongespräch aus Mannheim von heute Morgen.
Ablauf mit Kundgebung etc. geeinigt. Allerdings war die städtische Runde, vertreten durch jeweils die Amtsleitung Ordnungsamt, Rechtsamt, Polizeipräsidium und so, hatte nicht die endgültige Entscheidungskompetenz, nun definitiv zu sagen, jawohl, ihr könnt, oder definitiv zu sagen, nein, ihr könnt nicht. Dies behält sich eine Runde unter Vorsitz des OBs, dann der gestern nicht mit dabei war, für morgen Vormittag, respektive morgen Mittag vor.
Trotzdem wird zur Demonstration aufgerufen. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten rufen Mannheimer Gruppen, links von den Grünen, aber auch auswärtige Gruppen für Samstag 18 Uhr nach Mannheim auf, an der Straßenbahn-Endhaltestelle Schönau. Wer schweigt, macht sich mitschuldig und Bleiberecht für alle, so ein Flugblatt aus Mannheim. Oder eine andere Parole, vertreibt den deutschen Mob aus den Straßen von Schönau. Freizügigkeit und gleiche Rechte für alle. Dazu nun der folgende Telefonbericht aus Mannheim von dem Sprecher der Freien Flüchtlingsstadt Mannheim, die sich in der Stadt schon vorher gebildet hatte. Mannheim-Schönau. Welche Diskussionen, welche Öffentlichkeitsarbeit läuft derzeit in Mannheim über die Situation der Flüchtlinge in der Kaserne im Stadtteil Schönau und über die Problematik auch der Flüchtlinge, warum Flüchtlinge nach Deutschland kommen, unter anderem eben auch nach Mannheim? Welches ist die Rolle der Kirchen da drin zum Beispiel?
Auf der einen Seite Seite jetzt die Versuche beispielsweise von Kirchen, auch des Beirates, der sich für die Kaserne gebildet hat, nun für Verständnis zu sorgen, für Kontakte zu sorgen etc. Auch ein Bericht eines MM-Redakteurs, eines gut gewillten Redakteurs, die Situation der Flüchtlinge mal zu schildern, das erste Mal überhaupt seit Bestehen dieser Kaserne. Nicht seit Bestehen des Asylproblems in Mannheim, sondern nur seit Bestehen dieser Kaserne jetzt, mal zu schildern, die Situation da draußen, aus der Sicht der Betroffenen, also Interviews zu machen mit denen und auf deren Ängste und Nöte und so weiter einzugehen. Das ist die eine Sache. Die Problematisierung des Gesamtproblems, auch vor dem Hintergrund Asylverfahrensgesetz und so weiter, ist im Moment eher im Hintergrund. Wird angestoßen durch uns, also wir haben Presseerklärungen gestern verteilt nochmal, wo wir das definitiv fordern. Auflösung also dieses Sammellagers, Evakuierung der Leute, vor allen Dingen keine weiteren Zuzug mehr aus Karlsruhe. Und gleichzeitig aber die Stadt auffordern, für eine dezentrale Unterbringung zu sorgen. Und das heißt auch auf der Schönau. Wir wollen also definitiv, dass natürlich Asylsuchende auf der Schönau auch wohnen. Diese Position wird auch, soweit im Moment dazu Kapazitäten besteht, in den jeweiligen Vorbereitungskomitees für die Demo zum Teil mitgetragen schon. Es gibt also eine ganze Reihe von Flugblättern mittlerweile, in denen diese Position mit gleich aufgenommen ist, wenn es um die Sache geht, also soweit die überhaupt dazu kommen, in der Sache Aussagen zu treffen.
Soweit eine kurze Einschätzung des Spektrums, was außerhalb der Flüchtlingskaserne in Mannheim Schönau anzutreffen ist. Wie aber verhalten sich die Flüchtlinge, sowohl diejenigen, die in der Kaserne sind, als auch diejenigen, denen bevorsteht, nach Mannheim verschubt zu werden? Dazu wieder das Telefon aus Mannheim.
Die Leute sind enorm verunsichert. Im Moment hat keiner Lust, eigentlich nach Mannheim zu kommen. Wir wissen aus Karlsruhe, dass immer dann, wenn Busse zusammengestellt wurden für Mannheim, es dort schon Widerstand gegeben hat in der ZAST, weil die Leute nicht wollten. Unabhängig davon sind letzte Woche ist wieder ein Transport mit etwa 40 Personen und ca. 20 Kindern in Mannheim angekommen. Das ist insofern eine verrückte Situation, weil der OB ja gemeint hat, das Problem ginge von den alleinstehenden jungen Männern auf der asylsuchenden Seite aus. Und das könne man einfach dadurch beheben, indem weniger junge Männer zugewiesen werden und mehr Familien. Der Keller, unser zuständiger Referent im Regierungspräsidium, hat gesagt, das sind alles sehr schöne Ideen, aber so viele Familien haben wir derzeit gar nicht. Das ist die eine Seite. Und die andere ist die, dass die Kaserne baulicherseits für Familien mit Kindern im Prinzip gar nicht geeignet ist, weil die entsprechenden Freiflächen für Kinder gar absolut fehlen. Das ist auch heute hier in der Presse dokumentiert. Der Leiter wird zitiert damit, dass also dringend Bedarf besteht überhaupt an Spielsachen etc., auch an Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder. Also es ist überhaupt nichts damit getan, jetzt einfach Familien mit Kindern da reinzupacken. Im Gegenteil, das verschärft die Situation eher noch, weil Kinder ja auch psychisch ganz anderen Belastungen noch ausgesetzt sind als junge Erwachsene.
Trotzdem nochmal bezogen auf die dort wohnenden Flüchtlinge. Wie gehen die im Moment mit der Situation in den letzten 14 Tagen um?
Es ist überwiegend so gewesen, dass sie sich mehr oder weniger verschlossen haben in dieser Einrichtung. Weil sie eben Ängste und Nöte haben, mit denen sie im Prinzip im Moment nicht umgehen können, weil ja auch die ganze Betreuung dafür fehlt. Es ist ja nur eine Kraft da draußen da, abgesehen von dem Anstaltsleiter da. Und das reicht für eine psychosoziale Betreuung natürlich überhaupt nicht aus. Dementsprechend verschließen die sich mehr oder weniger und sind ohnehin auch am Wochenende und so weiter und abends vor allen Dingen auch mehr auf sich allein gestellt, weil du ja als Privatperson nach 18 Uhr aufgrund dieses Ausnahmezustandes auch nicht mehr in die Kaserne zur Beratung kamst. Wir sind in der letzten Woche zwei, drei Mal haben wir versucht, abends noch Beratungsgespräche, Betreuungsangebote zu machen, also indem wir einfach hingehen, da sind und uns mit bestimmten Leuten, die uns auch telefonisch angefordert hatten, unterhalten wollen, ihre Fälle auch mal durchgehen und wurden dann massivst von der Polizei daran gehindert, mit der Begründung, nach 18 Uhr sei Hausverbot in der Kaserne und das Gelände außenrum abgesperrt und da habe kein Mensch, kein ziviler Mensch, auch kein Mitglied irgendeiner karitativen Organisation noch irgendwas auf dem Gelände zu suchen.
Haben die Flüchtlinge denn erfahren von der Demonstration letzten Samstag und von der nun folgenden in diesem Samstag?
Von der Dis- von der Versammlung letzte Woche weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, weil diesbezüglich habe ich keine Fragen gestellt. Die Demonstration an diesem Samstag würden Sie mit Sicherheit mitkriegen, weil da geplant ist, wenn das jetzt stattfindet, auch eine Solidaritätsadresse dann durch eine Delegation in der Kaserne zu übergeben. Das muss man natürlich dementsprechend dann noch morgen Mittag vorbereiten. Also da ist dann auf jeden Fall eine Vorbereitung sichergestellt. Das Problem ist, es gibt ja in diesen Einrichtungen nicht sowas wie einen direkten Ansprechpartner in Form eines Lagerrates oder irgendwas aus Betroffenen, sondern du hast bestimmte persönliche Kontakte zu bestimmten Ethnien, ja, wobei du aber davon ausgehen kannst, dass wenn du also mit einem aus der Abteilung Black People ein Gespräch hattest und den soweit aufklärst, dann spricht der das, gibt der das weiter. Und das betrifft genauso, wenn du mit Rom redest oder mit Kosovo-Albanern oder so weiter. Die geben das dann natürlich intern dann schon weiter, beziehungsweise man bittet ja auch darum, dafür zu sorgen, dass das innerhalb der Ethnie dann weitergegeben wird.
Nun ist dieser Protest gegen die Kaserne in Mannheim-Schönau ja von einem Teil der Bevölkerung im Stadtteil Schönau getragen worden, von einem Teil, der sich reaktionär dazu geäußert hat, der versucht hat, die eigenen sozialen Problematiken auf die Flüchtlinge abzuschieben. Die Frage war, wie ist es möglich, mit diesem Teil der Bevölkerung umzugehen?
Also es ist so, es ist versucht worden, ein flächendeckendes Flugblatt zu verteilen. Das hat uns die Polizei letzte Woche abgenommen. Also uns heißt in diesem Fall einer Gruppe aus dem Vorbereitungsgremium für die Demonstration. Die wollte auf der Schönau ein Flugblatt verteilen, welches teilweise mobilisierte, teilweise aber auch schon inhaltlich drauf einging. Das ist verboten worden von der Polizei. Wir machen jetzt einen neuen Anlauf mit einem inhaltlichen Flugblatt nur rein zum Thema, was war flächendeckend verteilen worden werden. Es gibt Gesprächskreise rund um Kirchengemeinden. Es soll jetzt auch Gesprächskreise über die Schulen und Kindergärten geben. Das ist ja genau das, was wir eigentlich auch die ganze Zeit gefordert haben. Die allerdings, und das ist also aus unserer Sicht auch die einzige Möglichkeit, richten sich zunächst mal an den schweigenden Teil der Schönauer. Weil es absolut unfair ist, natürlich zu sagen, der Schönauer Mob und damit generell die Einwohner Schönaus dazu disqualifizieren, sondern es richtet sich an die Verständigeren, die nur eben bisher nichts gesagt haben aus den verschiedensten Gründen, die erstmal aus der Ecke zu holen, an den bestimmten harten Kern, wie er immer wieder rüberkam, der beste Neger ist ein guter Neger und so, an den Kern kommt man im Moment sicherlich nicht ran, die sind auch seit ungefähr einer Woche nicht mehr eklatant in Erscheinung getreten. Allerdings muss man auch feststellen, es gibt Nachahmungseffekte und allmählich wird die Szene auch wach. Unser berühmter Freund Deckert aus Weinheim ist am 4.5.6. mit einer etwas größeren Delegation aus seiner Ecke nun auch auf der Schönau gewesen und hat sich vor Ort sachkundig gemacht. Und es gibt in anderen Stadtteilen jetzt so Aufrufe aus allen möglichen dubiosen Kreisen, so nach dem Motto Nationale Front Lutzenberg, wir sammeln uns im Park, wir brauchen Action auf dem Asylschiff beispielsweise, also das ist ein Stadtteil wiederum, in dessen Hafenbecken ein Asylschiff liegt, ein kleineres, und die entdecken dann nun plötzlich auch neue Gebiete, neue Arbeitsfelder in Anführungszeichen für sich, und das alles so unter dem Motto Nachahmungseffekte auch, ne? Was da dran ist, wie groß diese Gruppen sind, kann man nicht einschätzen, haben wir im Moment auch nicht die Kapazität, denen allen nachzugehen. Wir registrieren das im Moment einfach nur. Es hat, soweit wir wissen, gerade zu diesem Effekt beispielsweise bisher noch nichts gegeben. Also
wie breit ist denn das Bündnis, was für die Demonstration aufruft am Samstag?
Boah, da ist also alles drin vertreten, was in Mannheim in irgendeiner Form in der Szene vertreten ist. Was nicht drin ist, zum großen Bedauern, das sind so die Etablierten, auch die Gewerkschaften nicht, halten sich völlig bedeckt. Wir hatten im Herbst, nach Hoyerswerda quasi, hatten wir hier einen Versuch von fortschrittlichen Sozialdemokraten aus der Gewerkschaftsecke vor allen Dingen, ein Antirassismusbündnis auf die Beine zu stellen. Dem haben sich zeitweise alle wiederum untergeordnet, unter der Führung unter anderem des Personalratsvorsitzenden der Stadtverwaltung und des Personalratsvorsitzenden des Nationaltheaters. Das war eine relativ fruchtbare Angelegenheit am Anfang. die waren dann im ÖTV-Konflikt blockiert, logischerweise, und anschließend schlief die Sache sanft ein. Jetzt, wo wir sie bräuchten, dringend bräuchten, ist Schweigen im Walde, auch weil die Sozialdemokratie selbst sich mehr oder weniger hinter das Vorgehen ihres OBs vom letzten Samstag gestellt hat. Aber der Gewerkschaftsvorsitzende ist ja nun gleichzeitig Landtagsabgeordneter für die SPD und von daher gesehen immer blockiert.
Vielleicht ist schon klar, was nach der Demonstration am kommenden Samstag dann in Mannheim weiter überlegt werden muss.
Also für uns ist eh klar, nach dieser Demonstration, das ist erstmal ja nur Ausdruck eigentlich ein Sichtbarwerden von einer Gegenbewegung, die da ist. Anschließend beginnt ja eigentlich erst die Kleinarbeit im Detail, und da sind wir dann wieder bei deiner Anfangsfrage. Gibt es schon Problematisierungen in Bezug auf Sammellager und so? Das kommt dann alles in den nächsten Wochen, weil wenn dann erstmal diese ganze, der Wust von Diskussionen und Energien verbraten ist für diese ganze Demonstrationskiste, dann kommt ja die Feinarbeit, und da werden wir dann im Detail weiter dran diskutieren müssen.
Zu dieser Demonstration am Samstag um 18 Uhr in Mannheim gibt es einen Bus, der hier aus Freiburg abfährt, und zwar am Samstag um 14 Uhr vom Fauler Parkplatz in Freiburg, Fauler Straße. 14 Uhr, Fauler Parkplatz, Fauler Straße in Freiburg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1992.
Wir kommen zum nächsten Thema, beziehungsweise so ganz weit entfernt ist das nicht. Das Kasernengelände das Vauban-Kasernengelände an der Merzhausener Straße in Freiburg. Es bleibt in der Kritik. Gemeint ist hier also das, was dort derzeit von der französischen Armee zukünftig verlassen wird und wo die Stadt unter anderem eine Bezirksstelle für, beziehungsweise richtiger muss man sagen, gegen Asyl zur Verfügung stellen wird. Andererseits soll dort auch das Projekt Susi an ihrem Projekt Wohnprojekt basteln dürfen, und gedacht ist auch daran, Obdachlose dort unterzubringen. So lauten jedenfalls die halbwegs zuverlässigen Informationen. Inzwischen gibt es nicht nur Protest gegen die Einrichtung des Bezirkssammellagers aus fortschrittlichen und linken Kreisen, sondern es regt sich auch der sogenannte Bürgerwille. Nachzulesen ist dies in einem Brief den Bürger um das Vauban-Kasernengelände an den Bürgerverein Mittel- und Unterviere geschrieben haben. In diesem Brief wird er unter anderem heftig gezetert.
Offenbar wissen die beim Land Verantwortlichen nicht, um welch schönes Gebiet es sich für Kasernengelände ganz und gar nicht untypisch hier handelt, um welcher Wahnsinn hier zementiert werden soll.
An anderer Stelle heißt es dann:
Das Abschiebelager für Asylbewerber mit Bezirksamt ist langfristig für 5 bis 10 Jahre gedacht und damit keine Zwischennutzung mehr. Bei diesem Lager handelt es sich, wie der Presse zu entnehmen war, um die in der Bundeskoalition abgesprochene neue Regelung, wonach Asylbewerber in diese Abschiebelager kommen, bei denen klar ist, dass sie weder asylberechtigt noch Flüchtlinge sein werden. Es handelt sich also wohl nicht um normale Asylbewerber, sondern um die besonders problematischen Fälle, da viele noch in der Eile Schleppergelder abzugelten haben, muss man wohl einiges befürchten. Wenn im Übrigen Asylantenunterkünfte aufgrund erwarteter politischer Entscheidungen einmal abgebaut werden, dann werden die Abschiebelager allenfalls verkleinert oder als letztes aufgelöst. Die Wohnversorgung vieler Familien mit Kindern optimal geeignet ist. Laut Presse sind mehr als 7000 wohnungssuchende Haushalte bei Start- und Bauträgern registriert. Ein großer Teil davon angeblich sogar in der Notfallkartei des Wohnungsamtes. Diese haben leider keine Lobby, die für sie spricht.
Zu ein weiteres Zitat und schließlich noch ein drittes Zitat, denn man will den Politikern einiges zu denken geben.
Auch sollte den Politikern beim Land und Staat zu denken geben, dass in anderen Gemeinden, wo normale, aber mehrere hundert Asylbewerber, umfassende Asylbewerberlager eingerichtet wurden, im Umfeld stimmen Anteile von mehr als 20% für Republikaner bei der letzten Wahl gezählt wurden. Soll das mit dieser massierten Unterbringung auch bei uns erreicht werden? Will man das? Auf bundespolitische Änderungen zu hoffen, ist, wie schon erwähnt, bei Abschiebelagern langfristig vergeblich.
Dazu befragten wir den Vorsitzenden des Bürgervereins Mittel- und Unterwiehre in Freiburg, einen Rechtsanwalt Winkler.
In der Vauban-Kaserne sollen für die nächste Zeit sowohl Asylbewerber als auch Obdachlose und Nichtsesshafte und in einem bestimmten Bereich auch Studenten untergebracht werden. Es handelt sich dabei zum Teil zumindest um Gruppen, die etwas mehr im sozialen Randbereich der Gesellschaft zuzuordnen sind. Und wir glauben, dass tatsächlich diese Mischung zu Schwierigkeiten führen wird, weil es da gerade wohl auch das Problem völlig unterschiedlicher Strukturen bei den einzelnen Leuten geben wird. Ja.
Müssten Sie nicht zunächst erstmal Aufklärung in die Richtung der Briefeschreiber oder Schreiberinnen bewirken, was die sachliche Richtigstellung angeht?
Wir glauben einfach, dass die Zusammensetzung die Schwierigkeiten macht und meinen, dass es nicht Aufgabe jetzt ist, dass der Bürgerverein, der selber ja herzlich wenig Informationen über das hat, was dort vorgesehen ist, dass der Bürgerverein jetzt hier die Bevölkerung informiert, sondern wir meinen, dass das einfach eine vordringliche Aufgabe der Stadt ist, die ja hier politisch auch die Verantwortung trägt und die muss einfach an die Bevölkerung herantreten und sagen, so und so und so wird das in der nächsten Zeit dort aussehen und wir machen das aus den und den Gründen und die hat die Aufgabe dort auch für den sozialen Frieden in diesem Bereich zu sorgen. Was das Problem der Belegung Vauban-Gelände angeht, haben wir auf ein früheres Schreiben vom 20. März keine Antwort erhalten. Wir haben jetzt aufgrund dieses Schreibens vom 22. Mai gerade gestern eine sehr kurze und knappe Antwort erhalten. Dort heißt es, dass am 15. bzw. 16. Juni das Thema Vauban-Gelände im Verwaltungs- und Finanzausschuss behandelt werden soll. Es ist nicht ganz klar, was da nun konkret behandelt werden soll. Und da heißt es, dass uns ein Gespräch, dass uns Bürgermeister See für ein Gespräch vorher wohl noch zur Verfügung stünde. Wie das also nun noch innerhalb von 2 Tagen sozusagen zu schaffen ist, das frage ich mich. Denn die Vorstandsmitglieder des Bürgervereins haben ja nun auch noch einen Beruf und da haben wir das Problem einfach vom Zeitlichen her.
Welche Vorschläge hätten Sie denn bezüglich einer Alternative?
Wir haben im Augenblick keine Vorschläge für alternative Belegung des Vauban-Geländes, sondern wir dringen darauf, dass die Stadt hier sich selber Gedanken darüber macht, wie können wir die Nachbarn des Vauban-Geländes von der Notwendigkeit der Belegung informieren, wie können wir sie davon überzeugen. Wir können uns nicht den Kopf darüber zerbrechen, wo die Stadt welche Bevölkerungsgruppen, die jetzt aus Vauban-Gelände sollen, unterbringen soll. Das kann nicht unsere Aufgabe sein, denn da gerieten wir ja unter Umständen ja auch wieder mit anderen Stadtteilen in Konflikt.
Noch einmal zurück zu dem Brief der Anwohner rund um das Vauban-Gelände, wie Sie sich nennen. Befürchten Sie, dass außer diesem Brief auch noch andere Aktivitäten von diesen Anwohnern zu befürchten sind bzw. zu erwarten sind?
Davon weiß ich nichts. Da habe ich auch keine Befürchtungen. Ich glaube, ich hoffe, dass es sich um besonnene und vernünftige Leute handelt, die einfach nur hier mal artikulieren wollen, welche Bedenken sie da haben und dass das auch vielleicht in etwas scharfen Formulierungen geschehen ist. Dass hier aber in dem ganzen Bereich dort schon seit geraumer Zeit Bedenken oder auch schon Ängste bestehen, das zeigt sich allein daran, dass ich auch schon verschiedentlich angerufen worden bin und auch von anderer Seite her dort schon Rückkopplungen erfahren habe und dort eben Bedenken geäußert worden sind oder auch schon ganz konkrete Befürchtungen.
Im Prinzip ist aber, wenn ich das zusammenfassend beurteile, Ihnen die Einrichtung, die Notwendigkeit der Einrichtung, sogenannte Abschiebe, Probelager, wie es in dem Brief enthalten ist, wohl auch verständlich und Sie würden das auch nachvollziehen.
Das wir müssen uns ja im Augenblick einfach damit vertraut machen, dass ein solches Sammellager dort installiert wird. Das bedeutet beispielsweise nun nicht, dass ich dies nun politisch für sinnvoll halte. Darüber zu befinden steht uns nun sicherlich als Bürgerverein hier überhaupt nicht zu. Uns geht es nur darum, dass wir sagen, das kommt hier auf uns zu und da müssen wir uns alle Anwohner auch dort vertraut machen damit und müssen gucken, wie leben wir damit. Es kann ja nicht sein, dass also dort Konfrontationen dadurch entstehen. Aber das ist keinerlei Wertung, ob wir überhaupt ein derartiges Sammellager für Asylbewerber für richtig halten oder sowas. Die Wertung, das ist eine rein persönliche, wäre das nur meinerseits.
Mittlerweile haben auch die Kirchen einen offenen Brief geschrieben, der sich in Inhalt und Stil deutlich von den Aktivbürgern unterscheidet. Zwar warnen auch die Kirchen von der Ansammlung vor sozialem Sprengstoff, verlangen umfassende Informationen, fühlen sich aber zugleich überfordert, was die Planungen der Stadt und des Landes angeht. Ein Pfarrer, mit dem wir sprachen, meinte, dass mit der Belegung in der Vauban-Kaserne doch nur neue Probleme geschaffen werden würden, anstatt die alten nun mal endlich anzupacken. Vom Regierungspräsidium ist zu hören, dass Ende Juni dieses Jahres wohl eine sehr geschlossene Informationsveranstaltung um dieses Vauban-Kasernengelände stattfinden soll.
Landesweite Aktionswoche ist geplant von 20. bis 27. Juni und das im Rahmen einen ganzen Monat von Veranstaltungen und Demonstrationen von 13. Juni bis Juli in Freiburg und in der ganzen Region. Der Grund dafür ist ein Flugblatt zum Beispiel, ist hier zu lesen, gegen Lager, gegen Schnellverfahren und Abschiebung. Aufruf zur landesweiten Demonstration am 20. Juni 92, Beginn 11 Uhr in Karlsruhe. Diese Demo ist eine der vielen Aktionen für diese Woche von 20. bis 27. Juni, unterstützt von unheimlich vielen Gruppen in Baden-Württemberg. Und diese Aktionswoche gegen Internierungslager, Schnellverfahren und Abschiebungen hat nicht nur die Demo in Karlsruhe am 20., auch die Demo hier vor der Vauban-Kaserne am 27. Juni, sondern auch viele Veranstaltungen in Freiburg und auch in der Region. In Freiburg zum Beispiel am Montag, dem 22., wird eine Veranstaltung im Radikaldemokratischen Zentrum zur Fluchtursachen und BRD Außenpolitik, Flüchtlinge aus Türkei, Kurdistan, Irak, Kurdistan und Libanon berichten von der aktuellen Situation in ihren Herkunftsländern. Genau, auch in anderen Städten oder in der Region, sagen wir mal, wird auch vieles dazu berichtet. Zum Beispiel in Emmendingen, in Waldkirch. In Emmendingen wird am 24. eine Veranstaltung zum Asylverfahrengesetz und die geplanten Lager mit Internierungscharakter werden bei dieser Veranstaltung in Emmendingen thematisiert. Etc., etc. Wir werden auf jeden Fall immer wieder von hier aus berichten, an welchem Tag was geschieht. Und vielleicht am Ende ein Zitat, das auch hier aus diesem Flugblatt Aufruf zur landesweiten Demonstration steht. Das neue Asylverfahrensgesetz bedeutet einen einzigartigen Einbruch in die Substanz des Rechtsstaates. Es bereitet die völlige Beseitigung des Asylrechts vor. Die Abschottungspolitik, die die Bundesregierung im Schengener Abkommen für ganz Europa mit entwickelt hat, soll dann endlich auch in der Bundesrepublik zur vollen Geltung kommen können. Wir rufen dazu auf, die Absichten dieses Gesetzes zu durchkreuzen, durchbrecht die Isolierung der Flüchtlinge, geht in die Lager, beobachtet die Behörden, macht öffentlich, was in den Lager geschieht. Gegen Internierungs- und Abschiebelager, für die Anwendung der Genfer Flüchtlingskommission, Asylrecht für alle, die aus religiösen, ethnischen, rassistischen, sexuellen und politischen Gründen verfolgt werden oder aus Not und Elend vor Krieg und Bürgerkrieg fliehen. Keine Grundgesetzänderung gegen Entrichtung und Abschiebung, Bleiberecht für alle, Grenzen auf für alle, die fliehen müssen. Der Aufruf, wie gesagt, von vielen, vielen Gruppen und Organisationen von Freiburg, Umgebung, von ganzem Baden-Württemberg unterstützt. Wie gesagt, am 20. Juni, also Samstag in einer Woche, ist in Karlsruhe die Demo, die große Demo. Und um 11 Uhr fängt es an. Busfahrkarten sind im Buchladen Jos Fritz und im Süd-Nord-Laden erhältlich. Abfahrt nach Karlsruhe ist um 8 Uhr in der Faulerstraße.
Zu einem anderen Thema. Rudi Carell in Freiburg, Oberbürgermeister Böhme auf einem Benefizfest für die Notleidenden in aller Welt, veranstaltet vom Juniorenverband in der CDU. Die Expo im Kleinformat nach Freiburg oder gar das Unzeit-Festival in der neuen KTS. All dies ist derzeit noch weit entfernt, hat noch nicht viel mit Freiburg zu tun, aber es wird näher rücken, wenn die irdischen und unterirdischen Spitzen und Spritzen so weit auf dem Vormarsch sind wie derzeit. Intercity Hotel, das steht schon am Bahnhof, die Tiefgaragen werden die enormen Blechkarawanen aufnehmen wollen, die sich auf der vierspurigen Bahnhofsachse tummeln werden. Die flanierenden Fußgänger und Fußgängerinnen werden sich den Stadtteil Stühlinger in Freiburg unter den Fußnagel reißen. Sexshops, Massagesalons sind jetzt schon vorhanden, werden aber neue Konjunkturen erwarten können. Dazu kommen die Edelboutiquen, die teuren Modesalons, die Schnickschnackläden und vieles mehr. Das geht so nicht, das soll so nicht gehen. So denkt sich das jedenfalls ein Kreis von Gruppen, die für den kommenden Montag zur Demonstration gegen die KTS aufrufen und meinen, versenkt die KTS. Montag Theaterplatz, 17.30 Uhr in Freiburg. Offenkundig scheint dieses Motto auch die Bullerei auf den Plan zu rufen, hat sie doch bereits ausführliche Geländeerkundigungen abgehalten. Man sah dort auch ortsfremde Einsatzkräfte, wie sie sich ein Bild von der Lage zu machen versuchten. Gestern noch liefen sie über eine Bombe, die heute gefunden wurde, aber gestern noch passierte nichts. Aber das Thema ist ernst genug, schon lange genug in der Diskussion, durch eine Abstimmung innerhalb der Freiburger Bevölkerung auch mehrheitlich abgelehnt worden. Mehr Stimmen in der Bevölkerung gegen die KTS als Stimmen für den OB Böhme. Deshalb kommt dieser Herr auch arg in Legitimationsschwierigkeiten. Er kann nicht die Mehrheit für sich auf seine Seite reklamieren. Nein, er muss auf eine Entscheidung im Gemeinderat in Freiburg zurückgreifen, die knapp die KTS bauen lassen will. Vertreibung, Sanierung, Umstrukturierung auf der einen Seite, Innenstadterheiterung und billiges Wohnen und Leben auf der anderen Seite. So klingt auch das Motto für den kommenden Montag. Die KTS steht also als Symbol für die destruktive Auswirkung der modernen Städtebaupolitik. KTS als Symbol für weniger billige Wohnungen, für neue Ghettos, für schlechte Kommunikation, für Durchsetzung von oben nach unten. Was die KTS kostet? Mehr als 200 Millionen und die Folgekosten. Und wenn die gesamten Umfeldkosten dazukommen, das lässt sich kaum noch zusammenrechnen. Die KTS verschlingt die Mittel, die für soziale Einrichtungen, für sozialen Wohnungsbau, für sozialen Verkehr nötig werden. Warum das Ganze mit der Demonstration nun jetzt? Einerseits war die Stadt so schamlos und missachtete einen Bürgerinnenentscheid, damals noch die KTS geht baden und OB Böhme auf der Rutschbahn, wer erinnert sich nicht dran. Andererseits lehnten die Gerichte dann neue Beweisführungen deshalb ab, weil er es der Stadtplanung nicht in die Quere kommen will. Und zum anderen steht für Dienstag, den 16. Juni im Gemeinderat in Freiburg die Frage an, ob die Gießereihalle abgerissen werden soll oder nicht. Zwar deuten derzeit alle Zeichen darauf hin, dass mit der Initiative bzw. dem Projekt Greta Ost nunmehr doch Verhandlungen über den Erhalt der Gießereihalle aufgenommen werden, aber mit welcher Perspektive, das ist noch unklar. Auf jeden Fall soll mit dieser Demonstration am Montag, den 15.06. auch auf den zeitlichen Zusammenhang aufmerksam gemacht werden. Und andererseits hat sich in den letzten Wochen ziemlich spontan, bislang zweimal freitagsabends, eine bunte Menge am KTS-Gelände eingefunden und sich nicht damit abgefunden, dass dort einfach die Löcher reingebuddelt werden. Auch diese spontane Äußerung soll auf die Füße gestellt werden und weiterentwickelt werden. Eine Möglichkeit dafür wird die Demonstration am Montag, den 15. Juni, in Freiburg sein. Treffpunkt ist Theaterparkplatz um 17.30 Uhr.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1992.
Die Regierung sprach mal von Versöhnung und Anfang des Jahres hat Kinkel, damals Justizminister, die Initiative erläutert, einige Gefangene aus der RAF auf Bewährung zu entlassen. Allerdings war die Begründung keinem Versöhnungsakt. Laut Kinkel sei die Haftsituation der Gefangenen immer wieder das Hauptfeld für Rekrutierung für die RAF gewesen. Also modernes, liberales Kalkül, das ziemlich schnell aus der Öffentlichkeit verschwand. Als konkrete Schritte sind die haftunfähige Gefangenen Claudia Wannersdorfer und Günther Sonnenberg sowie Thomas Töne entlassen worden. Doch seitdem ist von staatlicher Seite nichts mehr gekommen. Eine neue Strategie vielleicht auch die Hoffnung seitens der Regierung, dass mit der Zeit die Gefangenen allein gelassen werden. Damit es nicht geschieht, haben einige Leute so eine Demo aufgerufen und das ist am 20. Juni, also Samstag in einer Woche, in Bonn. Vielleicht davon ein paar Auszüge.
Wir gehen auf die Straße, weil wir eine politische Lösung für alle Gefangenen aus RAF und Widerstand erreichen wollen. Dabei gilt unsere Sorge und daher auch diese Demonstration zuallererst den haftunfähigen Gefangenen. Sowohl aus der konkreten Situation der haftunfähigen Gefangenen, die unbedingt möglichst schnell entlassen werden müssen, als auch aus der aktuell politischen Situation müssen alle, die eine politische Lösung für das Leben und die Freiheit der Gefangenen und das RAF und Widerstand wollen, jetzt aktiv werden. Auch wenn wir heute feststellen müssen, dass vieles, was wir erreichen wollten, nicht erreicht ist, werden wir diese Geschichte unserer Kämpfe nicht auf den Müllhaufen werfen. Im Gegenteil, wir wollen aus ihr lernen. Und so soll sie zu unserem Handwerkszeug für die Zukunft werden. Die 35 Gefangenen, deren Freiheit wir fordern und die wir in Freiheit brauchen, kommen aus den unterschiedlichen Kampfzyklen dieser 25 Jahre. Wenn wir von politischer Geschichte reden, dann ist das kein abstrakter Begriff, sondern ganz einfach die Geschichte unseres Lebens, unserer politischen Identität, egal wie lange Einzelne dabei sind. Gerade nach dem Schreiben der RAF und der Erklärung, die Irmgard Möller für die Gefangenen abgegeben hat, gibt es ein breites gesellschaftliches Interesse an den Gefangenen. Es ist möglich, mit vielen offen über die Situation der Gefangenen, ihre Vorstellungen und die Geschichte, für die sie stehen und aus der wir kommen, zu sprechen. Unsere Fragen treffen sich hier mit denen, die sich viele andere Menschen heute stellen. Wenn jetzt von uns keine praktischen Schritte folgen, kann das sich schnell wieder ändern. Klar ist aber auch, dass wir weiter um jede und jeden einzelnen Gefangenen kämpfen müssen. Ihnen und auch uns wird nichts geschenkt. Wir kommen schon zu Veranstaltungshinweisen.
Pünktlich wie nie. zuerst mal vielleicht für nächste Woche am Mittwoch, den 17. Juni um 17.30 Uhr im neuen Ratssaal des Rathauses trifft sich das Ausländerbeirat der Stadt Freiburg. Und unter anderem, also vier Themen, französisches Konsulat, Informationsblatt und so weiter und so fort. Ein sehr interessantes Thema ist die interkulturelles Zentrum in Freiburg. Dazu ist hier zu lesen, kommunale Kulturarbeit als interkulturelle Begegnung, so hieß es, soll den Austausch und Dialog zwischen Menschen verschiedener kultureller Prägung ermöglichen und fördern. Und man kann im Sinne der damaligen Diskussion fortfahren, sie soll den soziokulturellen Bedürfnissen der ausländischen Bürger der Stadt entgegenkommen und die vor allem infrastrukturelle Bedingungen dafür schaffen. Das ist ein schöner, schöner Vorschlag. Ob mal Realität wird, ist eine andere Frage. Dazu Mittwoch um den 17. Juli. Um 17.30 Uhr im Rathaus.
Dann habe ich ein Sommerfest anzukündigen, und zwar am Sonntag, den 14. Juni von 14 bis 18 Uhr in Freiburg. Von Flüchtlingen organisiert, aber auch von Unterstützungskreisen. Ort ist die Hochmeisterstraße, Stadtstraße. Dort sind zwei Flüchtlingsheime, die machen ein Sommerfest am Sonntag, 14 bis 18 Uhr.
Ein bisschen früher, am selben Tag, fängt ein anderes Fest an. Und das ist ebenfalls am Sonntag, den 14. Juni, im Theatersaal der Fabrik. Und das ist eigentlich mehr als ein Fest, ein Fest für die Augen. Straßenaktion Theater, ein Workshop für Frauen und Lesben. Das ist, wie gesagt, im Theatersaal der Fabrik, im Hinterhaus, in der Habsburger Straße 9, ab 11 Uhr. Und vielleicht ist es zu erwähnen, dass gibt's eine Vorbesprechung am Samstag, der 13., also nächsten Samstag im Feministischen Archiv, Greta Gelände, Adlerstraße 12, zu diesem Straßenaktion Theater. Und für Freitag, wie immer am Freitag um 20 Uhr, trifft sich im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 die SAGA, Südbadischen Aktion Bündnis gegen Abschiebung.
Ebenfalls am Freitagabend eine Veranstaltung Blockadeprozesse, wie lange noch? Dort werden sich Blockadegegner und Gegnerinnen, Rechtsanwälte und jemand vom Oberlandesgericht quasi unterhalten über das, was hier unter Nötigung verstanden wird, nämlich zum Beispiel Blockierung von französischen Manövern. Der Ort am Freitagabend, eine Podiumsdiskussion, ist in der Freiburger Stadtbibliothek, Beginn um 20 Uhr.
Und vielleicht heute, wenn wir eine Sekunde Zeit mehr haben als normal, dann nutzen wir die Gelegenheit zu erinnern, dass das Koki, kommunales Kino, hat wie immer ein fantastisches Programm für Mittwochskino. Diesen Monat wird grundsätzlich lateinamerikanische Filme gewidmet. Vor allem sind zu erwähnen, die nächste Woche laufen werden, Cabeza de Vaca, das ist ein Film aus Mexiko von Jahre 1999, und das läuft am Mittwoch, den 24. und am Mittwoch, den 1. Juli, Un Señor Muy Viejo con unas Alas Enormes, nach einem Roman von García Márquez, von der kubanischen Regisseur Fernando Birri.
Das war für die nächste Woche, und jetzt noch eine Veranstaltung für heute Abend. Mustafa El Kurt, ein Palästinenser, wird heute Abend in Freiburg sein. Er wird ein Konzert geben in Freiburg am Waldsee, das ist in Freiburg-Littenweiler. Um 20.30 Uhr wird es anfangen. Mustafa El Kurt ist bekannt für viele Lieder, die er gemacht hat, auch zur Unterstützung der Intifada. Er ist seit 1983 wieder in Jerusalem, nachdem er 7 Jahre im Exil war, in Berlin im Exil, arbeitet heute an der Abteilung Musik vom Arabischen Kulturzentrum in Ostjerusalem, heute Abend um 20.30 Uhr im Waldsee, Restaurant Waldsee, wird dort ein Konzert geben. Das sind dann die Veranstaltungshinweise gegeben, oder gibt es noch was?
Nee, nicht mehr.
Gut, dann können wir uns beenden. Verantwortlich. War Rudi ratlos oder wer?
Egon auch.
Egon auch, okay. Und morgen geht's wieder um 18 Uhr weiter mit dem
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.